So, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Und bevor ich den Sebastian Rink nochmal vorstelle und hier reinhole, ganz kurz, mein Buch Gott kann auch nicht alles ist raus und es gibt tatsächlich ein paar Lesungen/Workshops. Die sind recht interaktiv, das findet ihr auf meiner Website. Und zwar ist tatsächlich Frankfurt demnächst und am Wochenende, ich glaube aber, dass das dann, das ist immer so diese Zeitgeschichte, also jetzt wird es in einer Woche in Kassel sein, aber wenn der Podcast raus ist, dann wird Kassel gerade hinter mir liegen, deswegen guckt mal nach, Frankfurt gibt's auf jeden Fall noch und es werden noch ein paar andere Folgen, da werde ich euch dann aber natürlich drüber informieren. Genau, das dazu und jetzt, hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hi Jason, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Das ist ja ganz cool, dass wir heute wieder reden. Du warst ja tatsächlich der erste Gast in meinem ersten eigenständigen Podcast-Projekt.
Ja, das ist schon ein bisschen her, glaube ich, oder?
Es ist schon, also wenn man tief im Internet gerade, könnte man das finden. Aber ja. Genau, und seitdem haben unsere Wege immer mal wieder gekreuzt.
Ja.
Du bist Theologe, du warst Pastor an einer FNG.
Genau.
Bist jetzt auch in der Lehre tätig, an der CVM-Hochschule. Genau, und bist Buchautor, hast verschiedene Bücher rausgebracht. Dein aktuelles ist eine Auslegung zu der Geschichte von Hagar und Sarah in Genesis 16. Und das Buch heißt Flucht und Freiheit. So, und dann, du hast geschrieben Unglauben, so nicht Unglauben, sondern Unglauben. Und das erste war, glaube ich, heilig, oder war es heilig Leben?
Heiliges Leben, ja, genau.
Heiliges Leben, genau.
Eine Auslegung der Bergpredigt.
Du bist sehr nah an der Bibel dran. In deinen Büchern bist du immer sehr exegetisch unterwegs. Und darüber sprechen wir heute auch, also über Bibel und so weiter. Freue ich mich sehr drauf. Schön, dass du da bist. Großartig.
Ich freue mich auch.
Sag mal, vielleicht mal als Einstieg. So, wenn du jetzt großartig dir Gedanken über die Bibel machst, hast du irgendwie so ein paar Tipps, irgendwelche, weiß ich nicht, Bibelkommentare oder so ein Kram? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, da, das ist mein Go-To?
Ach du liebe Zeit. Nee, erstmal die Bibel selbst. Ich bin ja wahrscheinlich der Evangelikaler irgendwann mal gewesen, vielleicht.
Ja, ich nehme nur die Bibel doch.
Nee, nur die Bibel,
ich lese so.
Ja. Nee. Ja, schon auch. Und sie mal ganz genau lesen. Das hilft oft schon, um über den eigenen evangelikalen Tellerrand hinauszublicken, der doch häufig überfrachtet ist mit allem Möglichen, was einem irgendwann mal, vielleicht der eigene Pastor, braucht man, glaube ich, gar nicht gendern, zu den Zeiten noch, mal über die Bibel erzählt hat oder bestimmte Bibelstellen, wie sie richtig auszulegen sind. Und wenn man damit mal aufhört, die Bibel richtig auszulegen, dann wird sie auch spannend.
Ja.
Das heißt, erstmal an die Bibel selbst gucken, was macht sie mit mir? Das finde ich immer spannend. Natürlich als Theologe gucke ich auch in Kommentare, wenn ich die Zeit habe, auch mal in die Grundtexte und versuche, meine Reste an Griechisch und Hebräisch noch irgendwie aufzufrischen. Aber da gibt's ja gute Hilfsmittel. Und dann ist die Bibel selbst einfach das eigentlich schönste Werkzeug, wenn man ein bisschen drumherum theologisch kreativ bleibt und Lust hat, da auch mal so ein paar Grenzen zu überschreiten, dann ist die Bibel eigentlich das beste Werkzeug, um mit der Bibel umzugehen. Vielleicht gut reformatorisch. Dann legt sie sich auch irgendwie ein bisschen selbst aus. Man kann da auch nachhelfen, aber die Bibel selbst ist das Schönste.
Wenn du Bibel liest, hab mir sogar gedacht, mit was für einer Haltung gehst du daran? Also da, das ist natürlich eine sehr, sehr breite Frage. Da kann man in sehr viele Unterrichtungen gehen. Aber vielleicht einfach erstmal dazu. Was für eine Haltung hast du?
Ja, kommt natürlich ganz drauf an, was ich von diesem Text gerade will. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Bibel lesen wir immer mit irgendeiner Absicht. Also es ist ein Unterschied, ob ich sie jetzt lese, weil ich meine persönliche Erbauung suche oder ob ich irgendwas für irgendeinen Vortrag vorbereiten muss, ob ich versuche, eine Predigt zu schreiben, ob ich sozusagen aus der Bibel irgendwo eine Belegstelle suche für die nächste Diskussion, die ich mit irgendwem führe über biblische Texte. Da habe ich natürlich schon völlig verschiedene Zugänge und die prägen auch immer meine Haltung. Also wenn ich auf die Kanzel gestiegen bin, das habe ich ja einige Jahre lang gemacht, um da irgendwie mit der Bibel zu arbeiten, ist für mich immer die Frage, was oder darauf zu hören, was dieser Text mit mir macht, wie er resoniert mit dem, was ich so erlebe unter der Woche, mit dem, was ich glaube, was die Gemeinde irgendwie beschäftigt und zu gucken, wo klingen da Sachen wieder? Und manchmal muss man da ein bisschen in die Tiefe gehen und diese Texte ordentlich und gründlich bearbeiten, bis man da irgendwas findet. Manchmal ist das aber auch ganz einfach und dann spricht einen irgendwas an, was vielleicht mit der Ursprungssituation der Texte noch nicht mal so viel zu tun hat, aber das macht ja diese Texte so lebendig, dass sie trotzdem sprechen, ob ich das erwartet habe oder nicht.
Ich merke, dass eine Sache, die viele Schüler mir rückgemeldet haben, so ist ja manchmal so, dass wenn dann so 10-Klässler oder so dann ins Leben entlassen sind und ein paar Jahre später kommen die nochmal vorbei und sagen dann, boah, die sind da, das und das, das habe ich echt gelernt. Ich merke, eine Sache, die dann häufiger kommt, ist, dass sie sagen, so kritisches Denken, das habe ich da im Unterricht gelernt. Und ich habe in christlichen Kontexten, was weiß ich, so Hauskreise oder so, oder wo man sonst mal zusammensitzt in der Gruppe und eine Bibel aufmacht und dann darüber spricht. Ich habe häufig gelernt oder wahrgenommen vielmehr, dass wenn die Bibel aufgemacht wird, dann bei vielen ist dann so dieses kritische Denken ist erstmal auf Pause gestellt.
Ja.
Also da wird ganz häufig, so wie ich das wahrgenommen habe, dann alles im Prinzip so genommen, wie es da steht.
Hm.
Und also viele Sachen, zum Beispiel bei mir im Literaturunterricht, wenn es darum geht, sich Geschichten anzugucken, da wird ja sehr viel dann auch kritisch nachgedacht, also ergibt diese Geschichte überhaupt Sinn? Ist das eine gute Geschichte? Gibt's da vielleicht irgendwelche Plotholes? Sind die Charaktere gut erzählt und was weiß ich? Da gibt's ja ganz, ganz viele Dinge, wo man dann mit einem kritischen Schritt zurück drauf gucken kann. Und ich muss sagen, ich habe wenige Kontexte. Einmal habe ich tatsächlich gemerkt, in Düsseldorf, poetischer Gottesdienst bei Lars Schütz, Shoutout, haben wir das tatsächlich mal zur Vorbereitung für einen Gottesdienst gemacht. Da haben wir irgendwie mit 5, 6 Leuten da zusammengesessen. Und es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, die Leute, die da sitzen, die lassen ihren kritischen Modus mitlaufen. Hast du da Gedanken zu kritisches Denken? Darf man das? Oder wie ist das bei dir selber?
Ich kann das gar nicht anders. Also dafür bin ich, glaube ich, mittlerweile zu viel Theologe, um das irgendwie wegzulassen. Nee, ich glaube, man kann und sollte das auch gar nicht weglassen. Das ist eine ähnliche Erfahrung, die ich auch mache, im Blick auf die Bibel, im Blick auf Gemeinde, aber auch insgesamt, dass Leute an der Gemeindehaustür oder Kirchentür ihr sonstiges ja häufig unfassbar kritisches und irgendwie durchelaboriertes Denken, was sie sonst in ihrem täglichen Berufsalltag benutzen müssen, weil sie sonst ihren Job verlieren, in der Gemeinde an den Nagel hängen und dann da aber sagen, nee, wir haben da diese eine Autorität, der unterstellen wir alles und da stellen wir auch gar keine Fragen dran und wir setzen das einfach mal voraus, dass sie recht hat. Also das würden sie ja niemals im Alltag hoffentlich sonst so machen und einfach blind voraussetzen, dass da irgendwas einfach recht hat. Das könnte uns helfen, wenn wir das bei der Bibel auch mal weiter durchziehen und sagen, okay, wir fragen auch erstmal, kann das denn so, ergibt das denn Sinn, wie du gerade gesagt hast, auch die Story an sich, wo sind da Brüche auch in diesen Erzählungen, vor allem, wo sind auch Brüche zwischen diesen Erzählungen oder Texten, sind ja auch argumentative Texte und dem, was wir so erleben, das finde ich immer das Spannende zu gucken. Wo sind da Resonanzen, also wo spielen die Dinge miteinander und haben auch irgendwie miteinander zu tun, wo werden sie uns aber auch fremd und sind irgendwie abständige Geschichten, die mit uns eigentlich nichts zu tun haben. Und manchmal sogar gerade bei der Hagar-Geschichte, wo ich mir denke, nein, also das möchte ich nicht. Das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Ethik. Das ist nichts, was ich, und wenn es noch dreimal in der Bibel steht, irgendwie über mein Leben stellen möchte. So Frage nach Sklaverei oder sexueller Ausbeutung und Ähnlichem. Das wird ja da einigermaßen glorifiziert. Das möchte ich doch nicht. Also da würde ich doch gerne kritisch bleiben und sagen, okay, wenn wir es einfach nur so nehmen, wie es da steht, was ja auch niemand macht, dann, also das lebt ja auch niemand. So, und das kann ja niemand wollen, dass wir so Gesellschaft und unsere Gemeinschaften gestalten, wie uns das manche Bibeltexte erzählen. Da muss man einfach kritisch bleiben. Und das gibt ja auch irgendwie ein frommes, kritisches Denken vielleicht, das dann nicht danach fragt, was müssen wir alles so Blackout Poetry bearbeiten und irgendwie durchstreichen, sondern gucken, was ist trotzdem irgendwie das religiöse Potenzial solcher Texte. Und da bin ich auch nach wie vor irgendwie evangelikal zu sagen. Ich glaube, dass diese Texte das haben. So, das klingt manchmal nicht unbedingt danach, aber ich versuche doch mit den Texten zu arbeiten und nicht gegen sie, auch wenn ich manchmal mit ihnen hart ringe und sie mir schwer zusetzen. Versuche ich mit diesen Texten, wo ich ihnen begegne, auf dem Weg zu sein. Ja, und das aber auch mal im harten Kampf. Das gehört dazu.
Ich glaube, da gibt's ein paar Denkvoraussetzungen, die hilfreich sind. Ich habe bei dir im Buch 2 gefunden. Ich fange mal mit der 2. an. Das auf Seite 38 schreibst du: Meine persönliche Herangehensweise an die Bibel ist dagegen diese. Bibel bildet nicht einfach ab, wie Gott ist. Sie erzählt auch nicht einfach, wie Gott handelt, sondern sie erzählt von der menschlichen Suche nach Gott im Leben. Bibeltexte sind immer suchende Lebenstexte, weil sie das Leben erzählen, wie es ist, manchmal gebrochenes Fragment. Finde ich ein starkes Zitat. Also die Bibel bildet nicht einfach ab, wie Gott ist. Kannst du das nochmal erklären, wie du das meinst?
Ja, ich fange vielleicht mal mit dem Gegenteil an. Ich habe in meiner Jugend vor allem, bis ich irgendwann diesen hermeneutischen Twist hinbekommen habe, die Bibel als Anleitung für göttliche Wirklichkeit gelesen. Also als das vom Himmel gefallene Werk, das mir 1:1 sagt, so ist Gott, so muss ich Gott glauben und dann habe ich gute Chancen irgendwie auf was auch immer, wie man sich auch immer das vorstellen will. So, und habe dann doch gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Diese Texte haben auch eine Geschichte, so, die haben auch gut nachzeichenbar eine Geschichte, wie sie entstanden sind. Sie haben eine Geschichte, in die sie eingebettet sind, vor allem. Das ist bei diesen und noch anderen Texten ganz spannend und macht die Texte so spannend, wenn man sie mit der Geschichte, in der sie entstanden sind oder in der Zeit und den Räumen konfrontiert und mal guckt, was ist denn außenrum so passiert. Und da spiegelt sich plötzlich ganz, ganz viel von alltäglichen Erfahrungen wieder, die Menschen machen. Also die großen Erfahrungen der jüdischen Bibel sind zum Beispiel das Exil. Das spiegelt sich immer und überall letztlich wieder, diese Erfahrungen, die damit dranhängen. Und wenn ich die mal mit einpreise in meine Versuche, Bibel auszulegen, dann werden diese Texte plötzlich breit. Dann haben sie nicht mehr nur so dieses Vertikale von oben herab, irgendwie eine Anleitung fürs Leben, sondern dann sprechen sie plötzlich in die ganze Breite des Lebens und auch in die manchmal sehr, sehr tiefen Abgründe. Also ich habe auch was zu den Propheten geschrieben, da ist mir das nochmal ganz, ganz, war für mich vielleicht auch nochmal so eine hermeneutische kleine Wende, das zu sehen, wie eng diese Geschichten oder diese Erzählungen und Texte auch mit der Zeitgeschichte zusammenhängen, mit dem, was Leute erleben und versuchen irgendwie zu verarbeiten. Und in einer Gegenwart, in der das Religiöse in Anführungsstrichen immer eine Rolle spielt, also Gott und Götter, erklärt man sich und erzählt man sich das natürlich auch mit Göttern. Von daher versuche ich, wenn man es auf einen Begriff bringen will, diesen Ansatz, dann versuche ich Texte von unten nach oben zu lesen und nicht von oben nach unten. So, das
gefällt mir.
Ist so mein Versuch. Also das klappt mal mehr, mal weniger und das ist auch mal mehr und mal weniger nachvollziehbar wahrscheinlich. Aber zumindest versuche ich das mal zu denken, weil ich vielleicht auch einfach aus persönlichen Erfahrungen schlechte Erfahrungen habe oder mir das immer weniger einleuchtet, Texte sozusagen so top-down zu lesen, so deduktiv, nur zu sagen, die sind mir vorgegeben und ich ziehe mir da raus wie aus einem Telefonbuch, abgedroschenes Beispiel, aber die Infos, die ich haben will oder aus irgendeiner Bedienungsanleitung, das funktioniert für mich nicht. Vielleicht ist die Bibel mehr oder weniger eine Bedienungsanleitung als vielmehr die Kommentarspalte bei irgendwelchen Online-Anbietern, wo jeder Hinz und Kunz erzählt, was er mit diesem Produkt gerade erlebt hat. So, und so versuche ich, Bibel zu lesen, zu gucken, okay, was schreiben Leute über das, worum es gerade geht? Und wie hilft mir das vielleicht bei meiner Kauf- und Lebensentscheidung? Weiß nicht, ob das Bild funktioniert, aber ja.
Ich hatte mal einen Aha-Moment. Da ging es um interkulturelle Fragestellungen im Deutschunterricht und um unterschiedliche Aufgabenstellungen. Und zwar ging es da tatsächlich um die Frage nach Inhaltsangaben. Eine Hürde bei Inhaltsangaben im interkulturellen Kontext kann sein, dass so in der westlichen geprägten Sicht ist eine Inhaltsangabe dann gut, wenn sie möglichst kompakt, möglichst dicht die Infos, die in einem längeren Text stehen, wahrheitsgetreu zusammenfassen. Also das muss möglichst alles auf einer abstrakt logischen Ebene muss das übereinstimmend sein mit dem. Es gibt aber andere, und das wurde dann zum Beispiel gesagt, also im Orient ist gar nicht so sehr diese faktische Richtigkeit der springende Punkt, sondern wenn du eine Geschichte erzählst, die muss unterhaltsam sein, die muss dich packen, die muss gut erzählt sein. Und wenn man sowas zum Beispiel nicht bedenkt, ja, dann wird es auf einmal schwierig. Das war für mich ein riesen Aha-Moment, auch in Bezug auf die Bibel. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich aus deinem Buch spannend fand, bezogen auf genau diese Geschichte. Nämlich, da hast du davon geschrieben, dass Bibeltexte zusammengestellt worden sind. Ja, da ging es dann um den Begriff Ehefrau. Ich habe auch mal den Begriff von Erzählgemeinschaften wahrgenommen. So. Und da diese Idee, ja, wenn Geschichten erzählt worden sind, also ich meine, wir reden ja hier auch von einem Zeitraum, der ein paar tausend Jahre her ist, wo nicht unbedingt viel aufgeschrieben worden ist, sondern wo die Leute am Lagerfeuer sitzen und die erzählen Geschichten und die werden dann eben weitergegeben an die nächsten Generationen. Und die werden nicht faktisch so weitergegeben worden sein, sondern die sind verändert worden. Da ist was hinzugefügt worden. Du hast dann geschrieben, da ist kein Copyright drauf, gibt's kein, du hast es so genannt Copyright? Na, ich glaube so ähnlich.
Ja, egal. Genau. Verständnis so, dafür, dass irgendwie eine Person einen Text geschrieben hat und ein geistiges Eigentum daran hat.
Urheberrecht. Kein Bewusstsein für Urheberrecht, schreibst du. Genau. Und das war für mich eine Riesensache. Und ja, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Wie hat das dieses ganze Thema Erzählgemeinschaft, Diskurs, wie schlägt sich das bei dir nieder? Was sind deine Gedanken dazu?
Das natürlich letztlich sind das Methodiken, historisch-kritischen, auch so ein Buzzword, Bibelauslegung, das heißt die Einsicht darin, dass es eben keine Texte sind, die eine Person am Schreibtisch zusammen geschrieben hat, wie ich das mit meinen Texten mache und mich da aus verschiedenen Quellen bediene und weil ich wissenschaftlich geschult bin, das hoffentlich einigermaßen sauber hinbekomme, die Sachen zusammenzustellen und das ein oder andere noch prüfe, sondern wie du sagst, diese Sachen sind erzählt worden am Lagerfeuer in der Familie und wie das bei Geschichten, die man öfter erzählt, nun mal zwangsläufig passiert. Ich merke dann irgendwann, welche Plots funktionieren gut, also welche funktionieren weniger gut, wie kann ich die vielleicht noch ein bisschen aufpeppen, dass es ansprechender ist, wenn ich, keine Ahnung, die Kinder vor mir sitzen habe, erzähle ich anders, als wenn ich mit Erwachsenen darüber rede. Das spielt natürlich alles mit rein und das hat man wissenschaftlich irgendwann festgestellt, dass das so ist, dass diese Texte gerade an den Anfängen der Bibel zusammengestellt sind und wenn man mit offenen Augen liest, merkt man das schon sehr. Sehr schnell, also das beste Beispiel dafür ist immer die Geschichte von der Sintflut, diese drei Kapitel. Wenn man sie ein bisschen aufmerksam liest, merkt man, oh, das sind eigentlich drei Geschichten, die da ineinander erzählt sind. Also da braucht man kein großes Theologiestudium für, um das zu merken. Aber das hat man dann natürlich wissenschaftlich aufgedröselt, sich so seine verschiedenen plausiblen Theorien dazu zusammengestellt. Und das macht dann natürlich auch was mit dem Verständnis der Texte, wenn ich weiß, okay, diese Texte mussten einfach funktionieren. Es geht nicht darum, dass sie wahr sind in dem Sinne, dass sie jetzt eins zu eins abbilden, sondern dass sie funktionieren in einer Gemeinschaft, die meinetwegen Halt sucht, in einer Gemeinschaft, die Trost sucht, weil sie irgendwie ein riesiges kollektives Trauma hinter sich hat, was dann natürlich auch individuelle Traumata bedingt. Da müssen diese Texte erstmal funktionieren und das ist wäre meine große Voraussetzung beim Bibellesen. Irgendwas ist daran, was funktioniert hat, sonst hätten die sich diese Texte nicht so lange gehalten.
Ich glaube auch, dass der Gedanke, dass Geschichten weiterentwickelt werden, sehr schnell negativ ausgelegt werden kann im Sinne von, ja, da wird etwas verfälscht. Ich würde ja sagen, dass da nichts verfälscht ist, sondern dass einfach die Art, wie damals theologisch diskutiert worden ist, eine andere war. Also heute argumentieren wir mit abstrakten Lehrsätzen und Ideen.
Ja.
Und ich glaube, damals hat man argumentiert und hat man theologisch sozusagen Argumente ausgetauscht, indem man eine Geschichte erzählt hat oder eine Geschichte abgewandelt hat. Du hast gerade von der Sintflutgeschichte erzählt. Wenn man die Sintflutgeschichte ja hinter oder querliest gegen den Gilgamesch-Epos, wo ja auch eine Sintflutgeschichte erzählt wird, dann kann man sehr, sehr gut erkennen, ah, okay, da wird ein bestimmtes theologisches Argument gemacht und die biblische Sintflutgeschichte, die bringt ein völlig anderes theologisches Argument da rein. So, und ich finde, eigentlich macht mir diese Art, die Bibel zu lesen, viel, viel mehr Spaß, als dann zu fragen, ob jetzt archäologisch wirklich es eine Arche Noah gegeben hat irgendwo oder nicht.
Ja.
So, also, ich weiß es ja nicht. Du hast gerade schon die historisch-kritische Methode genannt.
Ja.
Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe, bevor ich studiert habe, habe ich keine Ahnung gehabt, was die historisch-kritische Methode ist. Aber ich wusste schon, dass das was Böses ist.
Das ist gefährlich.
Das ist ganz schwierig. Ja. Für diejenigen, denen das so ähnlich geht, wie würdest du erklären und auch mal sagen, warum sowas wie historisch-kritisches Denken notwendig ist?
Es ist notwendig, um den Text oder die Text vor all ihren AuslegerInnen zu schützen.
Oh, ja. Starker Punkt.
Ja, also Manfred Oeming schreibt es in seiner Hermeneutik so schön, historisch-kritisches Arbeiten bedeutet sich oder ist der Versuch, Anwalt oder Anwältin des Textes zu sein, weil wir eben versuchen, mit historisch-kritischen Mitteln möglichst nah an das heranzukommen, was ursprünglich gemeint ist oder gemeint sein könnte. Also wir kommen nie ganz daran, also vor der Illusion darf man sich gerne bewahren, dass wir das irgendwann festhalten könnten, was tatsächlich gemeint ist, aber wir können zumindest ein bisschen eingrenzen und so eine Schneise schlagen, was auf jeden Fall nicht sein kann. Also wir können bei manchen Dingen sagen, nee, die sind falsch, das kann nicht sein. Und das versucht letztlich historisch-kritisches Arbeiten zu gucken, in welchem Kontext sind Texte entstanden, was passiert eben drumherum, was ich eben schon angesprochen habe, welche Katastrophen gibt es in der Umgebung, und das kann ja dann durchaus irgendeine Flutkatastrophe sein, die eine Menschheit kennt und deswegen diese Geschichte so gerne hat, dass sie zu einer heiligen Schrift wird. Fragt sich, wie sind Texte auch in sich aufgebaut, um letztlich tatsächlich die Texte vor dem zu schützen, was Menschen da gerne draus gemacht haben und wie sie benutzt haben, um irgendwie eigene Machtbedürfnisse zu stillen, um eigene Anliegen durchzubringen. Das ist ja immer das einfachste Mittel, wenn man sagen kann, ich habe Gott in Form der Bibel auf meiner Seite, wer will da was gegen sagen? Und historisch-kritisches Arbeiten würde immer sagen, ja, Moment mal, aber so einfach ist es nicht. Und wenn man dann noch hermeneutisch rangeht und sagt, ja, wir müssen auch überlegen, wie wir diese 2000 Jahre alten Texte oder noch ältere Texte irgendwie über diesen riesigen Graben von 2000 Jahren transportiert bekommen, weil das macht sich auch nicht von alleine, ja, dann könnte man tatsächlich, ja, diese Texte auch vor schlimmen Dingen bewahren. Manche Leute werden genau das Gegenteil von dem sagen, was ich gerade gesagt habe. Vermutlich würden sagen, historisch-kritisches Arbeiten macht die Texte kaputt. Ich glaube das nicht und das ist auch nicht ihr Anliegen. Ja, und ich kenne auch wenige bis niemanden, der oder die das macht, um die Texte kaputt zu machen. Alle historisch-kritisch arbeitenden Menschen, die ich kenne, haben eine unfassbare Liebe für dieses Buch oder diese Bibliothek an fantastischen Texten, weil sie eben so fantastisch sind, weil sie Menschen und Menschheit seit fast 2000 Jahren irgendwie beschäftigen, so sehr, dass Menschen wie ich letztlich ihr ganzes berufliches Leben der Auslegung und dem Kampf mit diesen Texten widmen. Von daher, großes Plädoyer dafür, historisch an die Texte ranzugehen, und kritisch ist dann ja letztlich genau das, vielleicht ist das auch das große Missverständnis, was man vermutlich nicht oft genug aus dem Weg räumen kann. Das bedeutet ja nicht, kritisch in dem Sinne zu sein, dass man die Texte kritisiert und sagt, die sind doof, sondern es bedeutet genau zu prüfen und abzuwägen, welche Argumente ergeben denn Sinn und welche Auslegungen ergeben denn Sinn.
Ich bin ja tatsächlich, ich erzähle das manchmal an dieser Stelle, bin ja in einer Umgebung aufgewachsen, wo Theologiestudium und historisch-kritische Methode sehr, sehr ja, schwierig gesehen wurde und wo man davor gewarnt hat. Und ich habe damals dann auch gesagt, naja, historisch-kritische Methode, Theologie, das wird nichts. ich wäre zwar Lehrer, aber Religion nicht, interessiert mich zwar, aber nee, mache ich nicht. Und habe dann per Ausschlussverfahren am Ende Deutsch und Geschichte gewählt. Der Denkfehler bei mir war tatsächlich, dass ich dachte, ja, die historisch-kritische Methode, das ist etwas, was die Theologen haben. Wer hätte denn ahnen können, dass die Historiker auf sowas wie eine historisch-kritische Methode hätten kommen können? Also unterm Strich, tja, ich glaube, ich habe bei mir im Studium mehr historisch-kritisch denken gelernt, als ich das vielleicht im Theologiestudium hätte haben können. Weiß ich nicht, vielleicht muss man das nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist mir zumindest an ganz, ganz vielen nicht-biblischen Beispielen deutlich geworden, wie das funktioniert und warum das extrem wichtig ist. Du hast gerade schon diesen historischen Graben angesprochen. Ich habe bei mir im Studium die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Begriffe benutzen, also egal was, dass das in der Regel etwas anderes bedeutet als das, was wir eben in antiken Texten lesen. Das kann man eigentlich auf alle möglichen Begriffe nehmen und das einmal sacken zu lassen, zu sagen, okay, da steht jetzt Frau. Ich weiß ja, was eine Frau ist, weil ich lebe ja heute und kenne Frauen. Nee, es ist einfach was völlig anderes. Und da zum Beispiel ja auch den Begriff jetzt in der Bibel, die ich damals immer gelesen habe, stand Knecht. Steht da im biblischen Text eben Sklavin. So, das sind Sachen, wo ich merke, ja, da gehen ja ganz, ganz viele Assoziationen auf. Also ich habe damals diese Texte einfach so gelesen, ja, das ist mehr oder weniger so eine Art Arbeitnehmer. So, das wurde auch
sozialversicherungspflichtig. Ja.
So, damit beschäftigt sich ja Hermeneutik. Was würdest du sagen, was sind so hermeneutische Ansätze, von denen man gehört haben muss? Du unterrichtest ja auch Hermeneutik. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten? Hau mal raus.
Ja, ich finde es tatsächlich schwierig und stehe vor der Herausforderung, das selbst erstmal herauszufinden. Was sind die Ansätze, mit denen man Menschen am besten erklären kann, warum es komplizierter ist, als es manchmal klingt oder als man es bisher gemacht hat? Ich glaube vor allem, habe so für mich in den letzten Monaten die Überzeugung gewonnen, Hermeneutik ist vor allem eine Sache von Haltung, die nicht so sehr mit speziellen Ansätzen zu tun hat. Natürlich, man kann dann mit unterschiedlichsten Dingen arbeiten und die sind auch alle spannend. Wenn man aber so ein paar Grundeinsichten der Hermeneutik, also wie funktioniert eigentlich das Verstehen? Also Hermeneutik ist ja die Lehre vom Verstehen und wir versuchen zu verstehen, wie das Verstehen funktioniert. Das, was ja an sich schon eine absurde und hochkomplexe Frage ist. Und wenn wir da so ein paar Grundmuster verstehen, wie Verstehen funktioniert, dass es immer was mit Geschichte zu tun hat, mit dem, dass wir eben einen Abstand haben zwischen uns und den Dingen, die uns überliefert sind, dass auch diejenigen, die das festgehalten haben, irgendwie ihre Voraussetzungen mitbringen, dass wir Voraussetzungen mitbringen an Texte und Geschichten oder insgesamt Kulturprodukte, die wir versuchen zu verstehen. Das einzusehen mag für jemanden, der sich damit beschäftigt hat, einfach und plausibel klingen, aber das ist gar nicht so einfach, da mal diesen Twist hinzubekommen und zu sagen, stimmt, ich habe ja Voraussetzungen, mit denen ich denke, zum Beispiel, dass dieser Bibeltext, den ich gerade lese, wahr ist. Wenn ich das überhaupt nicht in Frage stelle, dann bin ich hermeneutisch an einem völlig anderen Standpunkt, als wenn ich sage, ja, auch dieser Bibeltext muss sich auf irgendeine Weise bewähren und bewahrheiten, damit er eine Autorität sein kann. Das kann ich nicht einfach unterstellen. So, sondern ich muss das zumindest nachvollziehen, welche Gründe gibt es dafür, dass das möglich ist, warum darf dieser Text mir was sagen. Und versuche gerade rauszufinden, was diese Grundmarker sind. Ansonsten kann man natürlich an allen möglichen Konzepten anfangen, da zu arbeiten oder mit allen möglichen Dingen. Würde da jetzt niemanden ins Schaufenster stellen, da bin ich auch wahrscheinlich selbst noch nicht so weit, dass ich sage, das ist das eine, was man auf jeden Fall drin und drauf haben muss. Aber es ist zumindest diese Grundhaltung, dass die Dinge komplexer sind, als man sie sich vorher gemacht hat. Das hilft auf jeden Fall schon mal und dann kann man auch anfangen zu fragen, mit welchen Mitteln kommen wir dem Verstehen ein bisschen näher.
Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass die Bibel eine Bibliothek ist. Das wäre für mich tatsächlich auch noch ein Ansatz, der sehr wichtig ist. Also da könnte man jetzt nochmal das Fass aufmachen, wie ist das eigentlich mit der Einheit der Schrift?
Mhm.
Ich auch jetzt nochmal auf dieses Erzählgemeinschaften-Ding zu sprechen. Wenn ich die Bibel als ein Buch sehe, mit einem Autor, werde ich anders drauf gucken. Da werde ich keine großartigen Widersprüchlichkeiten, keine großartigen Entwicklungen erstmal erwarten. Wenn ich dagegen sage, das ist eine Bibliothek, dann gehe ich davon aus, hier werden ganz unterschiedliche Ansichten über Gott, übers Leben, über Ethik und so weiter zu finden sein. Und ich muss herausfinden, was der jeweilige Autor oder die jeweilige Autorenschaft, das sind ja sehr wahrscheinlich eben mehrere immer gewesen, was wollen die eigentlich sagen? Was ist der Punkt, den die machen? Also dann gucke ich mir nicht an, Matthäus, Lukas, Markus und Johannes, was ergeben die komplett für ein Bild von Jesus, sondern ich gucke mir an, jetzt nehme ich mir nur Johannes. Ja. Was ist sein Punkt? Und dann vergleiche ich das Matthäus, der hat ein völlig anderes Ding am Laufen und das dann rauszufinden. Wolltest du da noch was ergänzen oder?
Kann ich nur unterschreiben. Also dass die Frage nach Vielfalt und Einheit sowohl der Schrift als auch meiner Auslegung, das ist ja dann nicht nur eine Frage, setze ich irgendwie einen Autor, im schlimmsten Fall noch irgendwie einen göttlichen Autor als maßgeblich und Voraussetzung, sondern auch habe ich für mich ein Bild, unter dem ich die Bibel auslege, also ist das auch meine Voraussetzung, dann muss am Ende das auch bei rauskommen. Oder akzeptiere ich das auch in meiner Auslegung, dass die auch vielfältig sein darf? Dass ich eben nicht versuche, alles über einen Kamm zu bürsten, so, und irgendwie die große, Achtung, Buzzword, Story der Bibel zu finden, ist ja auch ein sehr beliebter, also gerade auch recht beliebter Ansatz, irgendwie zu gucken. Es gibt die eine große Story der Bibel, weiß ich gar nicht. Also, soweit bin ich vielleicht noch nicht, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob es diesen roten Faden im Sinne einer Story gibt. So, oder ob das nicht doch genauso vielfältig und manchmal eben auch widersprüchlich ist wie das Leben, weil es eben nicht, ich sag's jetzt mal ungeschützt, weil es eben kein Buch über Gott ist, sondern ein Buch über das Leben, in dem Gott eine Rolle spielt. Und das ist vielfältiger und ich glaube eben nicht, dass es aus diesem Einheitsdenken kommt, so wir versuchen irgendwie das Leben zu vereinheitlichen und dieses große Prinzip Gott drüber zu kippen, sondern eher im Gegenteil. So, wir haben diese unfassbare Widersprüchlichkeit des Lebens von den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten Seiten der Bibel. So, und wir haben darin natürlich immer wieder die menschliche Sehnsucht nach, es möge alles eins sein und wir wollen die Dinge möglichst einfach haben, im wahrsten Sinne. Also klar, das spielt auch eine Rolle, aber das finde ich in den Texten nur sehr selten. So, das ist die eschatologische Verheißung, wenn man dann 1. Korinther 15 guckt. Irgendwann wird es vielleicht mal so sein, so in einer Welt, die wir uns nicht vorstellen können und die auch irgendwie immer Utopie ist. Da wird Gott alles in allem sein und eins und dann gibt's eine Antwort. So, aber bis dahin haben wir mit der manchmal auch verdammten und zum Verzweifeln angelegten Vielfalt des Lebens und dann daher auch der Bibel und der biblischen Texte zu tun. Und für mich ist das viel, viel spannender, als zu sagen, ich habe das eine hermeneutische Prinzip, mit dem gehe ich alles durch und weiß irgendwie am Ende, ja, kommen wir bei irgendwie einer Idee raus, bin ich mittlerweile skeptisch, weil ich doch auch merke, ich merke jetzt auf der einen Seite meine Sehnsucht danach, irgendwie alles unter, und sei es das Prinzip Liebe zu setzen. Und gleichzeitig nimmt die Bibel doch aber auch mindestens genauso ernst wie diese Sehnsucht, die harte Realität, die dem manchmal erschreckend widerspricht und daran zweifeln lässt und darüber vielleicht auch manchmal den Glauben an dieses große Ganze verlieren lässt oder zumindest in den Hintergrund rücken lässt.
Du kommst ja auch aus der evangelikalen Bewegung, wenn man so will. Ja. Eigentlich überall, wo evangelikal dran steht, ist am Ende mehr oder weniger auch dieser Satz drin, die Bibel ist die Autorität für Glauben und Leben, so in abgewandelter Form. Was machst du mit der Autorität der Bibel?
Ich versuche, so differenziert wie möglich damit umzugehen. Das heißt, nicht in dem Sinne Autorität, dass sie mir einfach mein Denken und Reden vorgibt. Autorität, aber wohl in dem Sinne, dass ich immer wieder dahin komme. so dass sie sozusagen mein Fluchtpunkt ist, dem ich mich nicht zwingend einfach unterstelle. Also bin da keiner, der irgendwie so eine Hermeneutik der Demut oder sowas verfährt und sagt, wir müssen uns unter das Wort stellen und am Ende darf nur das Wort Recht haben, so, sondern ich würde ganz frech sagen, das muss ich schon auch erweisen und bewähren, ob es wirklich Recht hat. Aber es ist immer, und das würde ich tatsächlich als mein evangelikales Erbe bezeichnen, es ist immer der Fluchtpunkt, an den ich zurückkehre, um zu gucken, oder weil ich die Hoffnung habe, dass mir diese Texte irgendwie helfen, Leben ein bisschen besser zu verstehen und dann auch, wenn es noch besser läuft, das auch ein Stück weit bewältigen zu können und irgendwie, ja, da nicht das Lebensrezept finde, das wäre jetzt ein Missverständnis, aber eine Inspirationsquelle, eine Orientierung vielleicht zu sagen, hilft mir das, leuchtet mir das ein, wie Menschen da das Leben verstehen, für mein eigenes Verständnis und meine eigene Lebensgestaltung.
Fluchtpunkt mag ich. Ich habe diesen Vers hier, das 1. 2. Timotheus 3,16 oder was. Hm. Die Schrift ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre und zur Rechtweisung und Unterweisung und viele andere Dinge.
Ja, wenn ich mag diesen Vers versteht, tatsächlich. Ist das gut. Ja?
Ja, weil da steht ja eben nicht drin, die Schrift ist übrigens eine Autorität und alle anderen Dinge, die du dir so vielleicht denkst oder die man erkennen kann, sind im Zweifel nicht richtig, wenn es in der Bibel anders steht, so ungefähr.
Ja.
Da wird ja die Nützlichkeit wird hervorgehoben. Inspiration bedeutet, das Ding ist nützlich. Ja, du hast gerade ja von Inspiration, glaube ich, auch eher so verstanden, dass es etwas, was im Leben hilfreich sein kann, was zu sagen hat und so weiter. Ich finde, im Grunde ist die Bibel ist wie eine Hantelstange. Du musst das Ding einfach benutzen und dann wird es dich verändern. Ja. Und ich finde auch die Idee zu sagen, in der Bibel stehen jetzt Dinge drin, die ich jetzt einfach abnicken muss. Und im Zweifel, wenn es wieder sprechende Gedanken oder Erkenntnisse gibt, ja, dann musst du das einfach dann wegatmen. Das ist, glaube ich, gar nicht so, das ist nicht meins. Meins wäre eher zu sagen, ja, ich muss in die biblischen Texte eintauchen. Ich muss den Weg, den diskursiven Weg, den diese Erzählgemeinschaften vor mir gegangen sind, da muss ich mit einsteigen. Ich muss mit denen eine Strecke laufen. Ich muss mit denen ringen, muss die Texte etwas in mir anstellen lassen, muss die Fragen bewegen, die da gestellt worden sind. Und das ist das, was in der Bibel kraftvoll ist. Da kann ich sehr, sehr viel weiterkommen, glaube ich, als wenn ich jetzt am Ende dann sagen muss, ja, Wissenschaft, weiß nicht. Vielleicht ist es mit der 7-Tage-Schöpfung doch realistischer als die Evolution. So.
Ja. Das ist ja auch gerade in diesem Vers, würde ich auch sagen, ist eigentlich ein großartiger Vers, um Hermeneutik zu lernen, weil er genau das, was damit häufig gemacht wird, in sich selbst destruiert. Also dieser Vers redet ja erstmal nur von einem Teil der Bibel, der auch damals noch längst nicht fest und fertig war, wo man gar nicht so genau sagen kann, was gehört da alles zu. Und es sind schon gar nicht die christlichen Schriften, die damit gemeint sind. Dann, was du sagst, dieses pädagogische Anliegen, eben zu sagen, diese Texte, die werden von ihrer Wirkung her zur Autorität, ein gutes reformatorisches Anliegen. Luther hat das auch immer gesagt, entweder die Bibeltexte, die müssen sich im Leben bewähren so und in der Erfahrung. Er ging davon aus, dass das immer geht. Dass Erfahrung, also alltägliche Erfahrung und Bibel irgendwie miteinander zu tun haben. Ja, und genau von dieser Wirkung her würde ich auch immer sagen, Bibeltexte müssen von dieser Wirkung her verstanden werden, weil auch das der für mich der einzig gangbare Weg ist, irgendwie von einer Inspiration zu sprechen, weil die härteste und best ausgearbeitete Inspirationslehre bringt mir nichts, wenn ich vor einem Bibeltext stehe, der mit mir überhaupt rein gar nichts macht. Und das kommt ja nun mal in wahrscheinlich den viel häufigeren Fällen vor, dass ich vor einem Bibeltext sitze und der nicht zu mir redet. So, da kann ich die perfekte Inspirationslehre haben, die bringt mir nichts. So, das macht überhaupt keinen Unterschied dann, ob dieser Text inspiriert ist oder nicht inspiriert. Und genauso umgekehrt, wenn diese Texte nicht inspiriert sein sollten, aber sie tun was, sie haben eine Wirkung, die im besten Falle nicht destruktiv ist, also sollten sie nicht sein, dann kann mir eine Inspiration relativ egal sein. Es geht um die Wirkung. Aber deswegen haben auch die Reformatorin gerne vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes gesprochen. So, ich merke, dass in diesen Texten was passiert und dass diese Texte was mit mir machen.
Was machst du mit
dann dem? Dann kann man sinnvoll von Inspiration sprechen, aber davon abstrakt ergibt es eigentlich keinen nachvollziehbaren, plausiblen Sinn.
Was machst du mit der Irrtumslosigkeit?
Wenn wir eben schon bei den Historikern oder Historikerinnen waren, würde ich auf die hören und mal gucken, was es allein schon mit diesem Begriff auf sich hat. Das ist ja ein sehr moderner Begriff, den gibt es in der Antike praktisch nicht. Es gibt bei Augustinus, der hat mit Hieronymus mal drüber gestritten, ob das möglicherweise was ist. Das muss man dann unter antiken Bedingungen sich anschauen. Ansonsten ist das dann, kommt das erst wieder im 19. Jahrhundert als ein innerkatholischer Diskurs, wo quasi der Papst versucht festzulegen, natürlich ist die Bibel irrtumslos und ich entscheide aber, wie die Bibel ausgelegt wird und so, um da innerkatholische Streitigkeiten zu klären und dann erst wieder in den 1970ern bei der Chicago-Erklärung der Irrtumslosigkeit, wie auch immer man die interpretiert, auch das ist dann relativ irrelevant. Der Begriff ist eine Reaktion immer auf eine Infragestellung dessen, was Bibel ist und sein kann. Und es ist immer der Versuch, die Autorität der Bibel irgendwie zwanghaft abzusichern. Und das würde ich gerne oder lade ich herzlich zu ein, das doch zu lassen, weil das ist dem Text, den Texten gegenüber immer Folter. So, das haben die Texte nicht nötig. So, ich muss nicht ihre Irrtumslosigkeit absichern. Ganz abgesehen davon, dass die Texte dem auch widersprechen. Also sie sind weder irrtumslos noch widerspruchsfrei, egal in welcher Hinsicht. Und das ist aber nicht meine Aufgabe als Theologe, da die Bibel abzusichern. Das ist, glaube ich, so ein falsches Sicherheitsbedürfnis, was da immer wieder in Reaktion natürlich auf gewisse theologische und gesellschaftliche Entwicklungen passiert. Und allein, wenn man sich diese historischen Entwicklungen mal anschaut, die allein an dem Begriff hängen, ich glaube, dann verflüchtigt er sich auch selbst.
Lass uns mal noch ein bisschen über dein Buch sprechen und über die Geschichte. Ich muss sagen, der Titel schon Flucht und Freiheit gefällt mir extrem gut. Also Genesis 16, diejenigen, die diesen Text nicht gelesen haben, vielleicht drückt mal eben auf Pause, lest es mal bei bibleserver.com durch. Ich glaube, das sind nur, was waren da, 16 Verse oder was, ne?
Ja,
das ist übersichtlich. Das kriegt man schnell hin. Vielleicht mal so. Einer der spannendsten Sätze aus deinem Buch fand ich diesen Satz, dass ich muss gucken, ob ich es wortwörtlich zitieren kann. Es ging darum, dass du sagst, dass dieser Bibeltext, da geht's ja darum, dass irgendwann die Hagar sich überlegt zu fliehen. Und du schreibst dann, für mich ist es mittlerweile die Frage unserer Erzählung, wie ich über die Flucht in die Freiheit denke. Oh, diesen Satz. Der hat schon sehr, sehr viel Kraft und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erstmal dahin führen, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und also dieses Thema Flucht in die Freiheit, was hat's damit auf sich?
Bin da ja immer ehrlich, da stecken gar nicht so viele Gedanken dahinter, wenn ich Texte schreibe. Meistens sind das irgendwelche Notwendigkeiten oder Zufälligkeiten. In dem Fall war ich eingeladen, eine Bibelarbeit zu halten und vorzubereiten. Und in dem Kontext war das üblich, irgendwas zur Jahreslosung zu machen. Und in dem Jahr, in dem ich das geschrieben habe, war eben die Jahreslosung dieser Vers 13 ist es, glaube ich, du bist ein Gott, der mich sieht.
Ja.
An sich schon ein spannender Text, der in meinem Buch aber fast keine Rolle spielt, weil ich den vor dem Hintergrund des ganzen Kontextes fast langweilig finde. Oder er gibt zumindest nur Sinn, wenn man ihn einordnet, weil sonst wird er so ein Wattebausch-Text oder Wattebausch-Vers, der aber mit diesem knallharten Kontext ein bisschen im Kontrast steht. So viel zur Geschichte. Also ich bin da reingeplumpst und dann habe ich mich mit dem Bibeltext auseinandergesetzt und auch hart mit ihm gerungen, weil das ja eine für unsere neuzeitliche Ethik totale Zumutung ist. Ein Text über Sklaverei, über eine Leihmutterschaft, gezwungene Leihmutterschaft oder wie auch immer man das korrekt bezeichnen würde. Auf jeden Fall wird da eine Frau letztlich dazu gezwungen, ein Kind auszutragen, was sie vielleicht nicht unbedingt wollte. Und dann gerät sie auch noch in Konflikt mit der anderen Frau, die zu dieser Familie gehört, die ja auch eine extreme Machtposition hat und die auch ausübt und vielleicht sogar auch ein bisschen ausnutzt und missbraucht, die sozusagen als Frau irgendwie die Macht des Patriarchats mitnutzt. Und mittendrin diese Hagar, die dann da schwanger ist und ein Kind bekommt und von ihrer Herrin gedemütigt wird und dann irgendwann an den Punkt sagt, ich kann das nicht mehr, ich muss da raus. Was ja eine super starke Geschichte ist erstmal, zu sagen, es gibt einen Punkt im Leben, da ist vielleicht Flucht die einzige, vielleicht auch die beste Lösung. Das kann man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hören. Ich habe mich auf eine vielleicht bequeme, wobei für Menschen, die vor der Flucht stehen, auch nicht unbedingt bequeme, aber im Gemeindekontext darauf beschränkt. Man kann das auf vielen anderen Ebenen noch hören und wir haben in den letzten 2 Jahren viel darüber diskutiert, dass Flucht nicht unbedingt eine Angst oder eine Feigheit sein muss, sondern dass es in diesem Kontext der Geschichte ja eine super mutige Entscheidung zu sagen, ich Sklavin fliehe vor meinen Herren und Herrinnen, was auch im antiken Kontext eine lebensbedrohliche Entscheidung ist. Zu sagen, ich bin aber hier in einem so toxischen Umfeld, dass ich so oder so daran verzweifle und kaputt gehe und zugrunde gehe. Und dann eben zu sagen, ich trete die Flucht in die Freiheit an und versuche es zumindest. Das ist sozusagen der erste Teil der Geschichte und dann macht auch dieser Text selbst und da hilft dann auch historisches Arbeiten und kritisches Lesen dieser Texte, stellt diese Frage und beantwortet sie sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Entscheidung man dann auch trifft. Und ich habe mich dann dazu entschieden, den Text so zu lesen, dass Gott durch die Begegnung der Hagar in der Wüste, also sie flieht dann in die Wüste mit ihrem Kind und da begegnet ihr Gott. So, und da kann man jetzt exegetisch groß drüber streiten. Ich habe mich einfach entschieden für eine Auslegung, die sagt, ein bestimmter Vers, der dann kommt, nämlich der die Hagar zurückschickt in die Demütigung, der ist nachträglich da reingefügt, weil sonst Kapitel 21, 2021 gar keinen Sinn ergibt, wenn man weiterliest in der Genesis. Der ist später, aber wenn man den sich mal wegdenkt und sozusagen in dieser Funktion liest, dann sagt Gott, ja, ich habe deine Demütigung gehört und dich gerettet, so indem ich dir quasi den Mut gegeben habe zu fliehen. Vielleicht kann man das so sagen. Und so versuche ich mich ein bisschen durch diese Geschichte zu hangeln und zu hören, was steckt da für Leute drin, die heute vielleicht auch Ähnliches erleben, eben in diesem zugespitzten Gemeindekontext. Ich versuche das ein bisschen übereinander zu legen und da auch mit vielen, vielen Leerstellen und teilweise auch andeutungsweise, damit da auch was passieren kann, dass man sich selbst irgendwie da drin wiederfindet.
Ein ganz spannender Teil deiner Auslegung war, das ist vielleicht jetzt nochmal ein bisschen hermeneutisch, aber du sprichst von der moralischen Instanz, die in den Texten fehlt. Du sagst ja gerade auch, ja, da geht's um Sklaverei und dann ist da dieser Gott, der die Sklavin Hagar auf einmal wieder zurückschickt in die Sklaverei, in die Unterdrückung, was erzählerisch vielleicht notwendig ist, aber jetzt mal aus moralischer Sicht hochgradig problematisch. Du schreibst dann auch, ja, das, so kann man den Text dann eigentlich auch als einen Text of Terror verstehen. Vielleicht das, ich habe vor einiger Zeit, das ist ein anderer Kontext, aber nochmal mich mit John MacArthur beschäftigt. Und festgestellt, ja, das ist tatsächlich ein Theologe, der aus dem Calvinismus kommt. In meiner Jugendzeit als 15-, 16-Jähriger habe ich seine Bücher gelesen, seine Studienbibel bekommen. Wenn ich mir
habe ich auch zur Hochzeit geschenkt bekommen.
Ach, schön, ja.
Mir sogar gewünscht damals noch.
Ja, ja. Oh, ja, ja.
Ey. Lange her.
Das ist lange her. Ich habe jetzt gesehen, er wurde jetzt von irgendeinem YouTuber dann nochmal über Sklaverei und so weiter ausgefragt. Und es ist wohl so, dass er mit Sklaverei kein Problem hat, sondern nur mit missbräuchlicher Sklaverei. So, das ist jetzt ein langer Bogen, zeigt für mich aber, wenn ich die Bibel wortwörtlich nehme und ganz schnell damit bin, eine moralische Instanz in die Texte reinzudenken, dann wird's gruselig auf einmal. Dann, dann bin ich nämlich auf einmal wieder bei Gedanken von Sklaverei, was ja eigentlich nicht so das Problem ist, sondern nur, wenn es schlecht gemacht wird, so ungefähr. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie meinst du das mit dieser moralischen Instanz? Wie gehst du dann mit so Texten um, wenn vielleicht gar keine moralische Instanz da erstmal drin ist?
Letztlich von dem, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass ich die Texte von unten nach oben versuche zu lesen und sie als erstmal als beschreibende Texte über das Leben deute. Wobei man da auch, das natürlich sehr unterschiedlich ist, gibt natürlich auch Texte, die irgendwie einen ethischen Anspruch haben. Gar keine Frage, aber ich glaube, gerade in diesen narrativen Geschichten geht es jetzt eben nicht darum zu erzählen, das sind die Umstände, unter denen Leben ethisch okay ist, wenn du da deine Sklaven hältst und sie auch notfalls zur Fortpflanzung missbrauchst. So, das mag im Kontext der Geschichte irgendwie historisch, je nachdem, wie man das historisch verorten will, mag das irgendwie ethisch Sinn ergeben, aber das ist das, was ich meinte. Da ist ja ein Bruch zu unserer Gegenwart und den möchte ich doch bitte wahrnehmen und sagen, wir sind unter dem Eindruck von Menschenrechten, unter der Frage oder der doch weitgehenden Überzeugung, dass Sklaverei eben nichts Gutes ist und es auch keine positive Sklaverei gibt, so, weil das der Begriff überhaupt nicht hergibt. Da werden wir doch bitte stutzig, wenn wir sowas lesen. Das wäre so mein mindestes Anliegen, dass wir merken, irgendwas passt da nicht zu unserem eigenen moralischen Empfinden. So, das heißt noch nicht mal, dass ich das zur absoluten Autorität machen muss, zu sagen, das widerspricht meinem moralischen Empfinden, also muss da wie was komisch sein, aber es muss mich doch zumindest ins Stolpern bringen. Und mir die Frage stellen, ist es das, was der Text sagen möchte, dass Sklaverei okay ist, weil der Urvater Abraham und die Urmütter Sarai und andere eben wie selbstverständlich davon ausgingen. Das machen wir in anderer Hinsicht dann auch nicht. Also, dass er, der da zwei Frauen hat, die er schwängert bzw. zu schwängern versucht, ist ja auch nichts, was dann vermutlich ein John MacArthur, ja. Wobei weiß ich gar nicht genau, dafür kenne ich ihn zu wenig, aber Da lesen wir ja sehr selektiv so, und suchen uns raus, was uns eben gerade passt. Hm. Und dann würde ich sagen, ja, okay, können wir machen, aber dann machen wir das doch bitte ethisch verantwortet. Und dann übernehmen wir auch die Verantwortung dafür. Das versuche ich auch da und an anderer Stelle immer wieder zu sagen. Wir müssen Verantwortung nehmen für das, wie wir Bibel lesen. Aber das funktioniert eben nicht zu sagen, die Bibel gibt uns das vor, sondern es ist immer unsere Hermeneutik. Es ist immer das, was wir von der Bibel wollen. Werden wir in ihr finden. Da braucht man sich nichts vormachen. Es ist immer das, was wir suchen, finden wir, und wir müssen aber verantworten, wie wir das machen. Und das können wir nur im Gespräch mit unserer Zeit, mit unserem eigenen Gewissen, manchmal auch mit unserer moralischen, ethischen und eben auch mit unseren theologischen Überzeugungen. Die müssen wir aber offenlegen, und das kann man ja machen, zu sagen, ich habe die und die Vorannahmen, so lese ich die Bibel, und ich möchte auch bestimmte Sachen rauslesen, im Sinne von, ich lese sie, und manche Sachen möchte ich gerne eigentlich auch rauslesen, also im Sinne von, ich will sie raushaben, ich will sie da eigentlich nicht stehen haben. Aber das müssen wir entscheiden, und da kommen wir gar nicht aus unserer Verantwortung raus, so, wir haben Rechenschaft abzugeben und abzulegen über das, wie wir Bibel lesen. Es gibt kein The Bible says und auch kein Gott sagt in der Bibel. Nee, wir lesen. Das entscheiden wir mit. Da spielt viel Prägung mit rein. Klar, wenn man nie die Gelegenheit hatte, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt heute stünde ohne Theologiestudium. Ich war vorher nie der große Leser und hätte wahrscheinlich auch nicht viel theologische Lektüre gelesen, sondern ich wusste ja schon alles. Von daher, warum sollte ich was lesen?
Angenommen, vor ein paar tausend Jahren hat man die Geschichte von Hagar und Sarah an einem Lagerfeuer erzählt. Was würdest du sagen, was waren die Auffälligkeiten? Also, wo werden die Leute gesagt haben, boah, okay, das ist krass. Also, wo gewinnt diese Geschichte an Brisanz, an, wo sind da so diese Sparks, das, was unerwartet ist? Also, Sklaverei werden die Leute da gekannt haben. Ja. Die werden auch miterlebt haben, dass es irgendwelche Ehefrauen gab, die Sklavinnen hatten und die vielleicht selber nicht schwanger werden konnten und dann so, also die, das ist alles noch nicht ungewöhnlich, aber wo gibt's diese Sparks? Was macht diese Geschichte so brisant?
Das ist eine super schwierige Frage, weil ich natürlich nicht in den Kontext der damaligen ErzählerInnen reinschauen kann und wir auch gar nicht hundertprozentig sagen können, wie ist diese Situation. Ja, wie du sagst, manche Dinge wären selbstverständlich. Ich glaube, was tatsächlich möglicherweise, und das ist jetzt aber hochspekulativ, müsste man nochmal, na, auch nicht hochspekulativ, aber ein bisschen spekulativ, tatsächlich vielleicht den Mut dieser Frau unter Androhung der Todesstrafe aus der Sklaverei zu fliehen. Das ist ja, spielt ja dann im Neuen Testament auch nochmal eine Rolle, wenn Paulus im Philemonbrief da zu dem Onesimus, heißt er, glaube ich, ist ja eine ganz ähnliche Story. Habe ich jetzt da nicht bearbeitet, aber müsste man auch nochmal reinschauen. Daraus zu fliehen und da so eine mutige Entscheidung zu treffen, die dann ja auch noch eben, je nachdem, wie man es aufteilt, von Gott bestätigt wird. Erstmal zumindest. Das, glaube ich, wäre schon mal so ein erster Punkt, wo man damals gesagt hätte, oh ja, krass, die Sklavin flieht und wird nicht dem Tode überlassen, sondern trotzdem von Gott gerettet. Und dann auf jeden Fall diese Zusagen. Ich glaube, dass vielleicht ist es das noch eher. So, diese ganze Story spielt ja im Text und teilweise im Wortlaut damit, dass diese Hagar Zusagen von Gott bekommt, die ansonsten nur die Patriarchen bekommen, also Abraham und Co. Und sie bekommt dann für ihren Sohn Ismael ähnliche Zusagen so von Nachkommenschaft. Ich glaube, da wurde man damals hellhörig, wenn man die ganzen Versprechen an Abraham im Kopf und im Ohr hatte und dann plötzlich hätte, oh, dieser Gott sagt zu Hagar ganz ähnliche Sachen. Das könnte durchaus so ein Aufreger gewesen sein.
Das ist ein ganz Aber das ist Zitat da. Lese ich mal kurz vor, es passt gut. Du schreibst, die Sklavin Hagar wird damit in den Stand einer ganz großen Figur der großen Gottesgeschichte erhoben. Ein bisschen später. Aber mit dem Namen beginnt die Wahrnehmung, die Wertschätzung. Ob ich mir Gedanken darüber mache, wie ich Menschen nenne, daran hängt etwas. Weil ich einen extrem guten Gedanken, ja. Die Hagar, die wird von Gott in dieser Geschichte das erste Mal beim Namen genannt. Vorher ist sie einfach immer nur die Sklavin. Also da findet eine sehr krasse Aufwertung statt. Und dadurch, dass sie dann eben auch noch quasi Stammvater, also Stammfrau, wie soll man das nennen, wird, ne, du sollst ganz viele Nachkommen haben, da wird sie auf einmal auf die gleiche Ebene geholt wie Abraham im Grunde. Auch hat dann auf einmal eine Gotteserfahrung. Ja, wer hat denn schon so eine krasse Gotteserfahrung? Ja. Da wird sie ja sehr, sehr krass hochgehoben. Ich habe mich gerade noch gefragt, wo du das erzählt hast mit Philemon. Weiß ich nicht. Ist vielleicht nicht so ein bisschen das Problem. Vielleicht hat Paulus, also wenn er den Philemon Brief jetzt wirklich so geschrieben hat, das weiß ich gar nicht. Aber nehmen wir jetzt mal an, er hat's geschrieben. Ist vielleicht dann das Problem oder die Herausforderung, naja, Paulus hat diese Geschichte genommen und hat dann verstanden, also so ein Sklave, Gott schickt die Sklaven zurück. Also Onesimus, ne, die Geschichte vom Philemonbrief, der entlaufene Sklave Onesimus, der dann Christ wird und von Paulus wieder zurückgeschickt wird. Das ist ja eine sehr parallele Erzählung eigentlich. Ja. Das ist so ein bisschen das Gefühl, dass da auch irgendwie das Christentum noch nicht den nächsten Schritt geht, um zu sagen, so, die Sklaverei gehört abgeschafft.
Ja, das stimmt, genau. Das ist ja auch im Neuen Testament durchaus vorausgesetzt weiterhin. Natürlich gibt es, irgendwie kann man Fingerzeige finden, die in eine andere Richtung gehen, aber für Paulus ist das klar. Im Gegenteil, dadurch, dass er sich selbst ja als Sklaven Gottes bezeichnet, heiligt er das ja sogar noch, dieses Konzept, und zu sagen, es ist eigentlich was Gutes, wenn man Sklave Gottes ist. Genau, und Paulus hat ja auch noch an anderen Stellen mit dieser Geschichte von Hagar und Sarai gearbeitet, wo ich ihm auch nicht so ganz zustimmen würde. Ja, müsste man sich nochmal genauer anschauen. Ist mir ehrlich gesagt auch jetzt das erste Mal so bewusst geworden, diese Übereinstimmung oder diese Verbindung. Aber auf jeden Fall spannend.
Du hast dieses Buch, hast du Zwischenraum gewidmet. Wo glaubst du, kann die queere Community aus dieser Story Gewinn ziehen?
Ganz unterschiedlich. Für mich, ich habe versucht, diese Geschichte zu lesen als auch irgendwie ein Drama zwischen einer Gemeinschaft und denen, die aus unterschiedlichen Gründen ein Stück weit aus dieser Gemeinschaft rausfallen. Aber das wäre zu harmlos, die daraus gedrängt werden. Letztlich ist es ja durch diese ganze toxische Konstellation, wird Hagar daraus gedrängt und in der zweiten Version dieser Geschichte ja auch wirklich weggeschickt. Mit einem Apfel und einem Ei, wenn man so will. Und mein Versuch war zu gucken, was passiert mit denen oder was könnte ein heiliger, göttlicher Blick auf Menschen sein, die aus so einer Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist da ganz viel drin. Und das gipfelt dann tatsächlich in diesem Jahreslosungssatz. Du bist ein Gott, der mich sieht oder der hinseht oder ein Gott des Hinschauens. Ist ja allein schon schwierig zu übersetzen, weil das auch schon von den Buchstaben her schwierig zu lesen ist. Und das mal zu hören und diese Geschichte mit der biblischen Geschichte zu erzählen, hat mir viel bedeutet, hoffentlich auch anderen was bedeutet, zu sagen, das ist, und dann wird es auch normativ, nicht das, wie wir unseren Gott denken, so, sondern das ist ja in dieser Geschichte geht ja der Fokus komplett weg von denen, die sozusagen in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaft sind. So, wenn man das szenisch oder cineastisch machen würde, so als Hagar geht, sind Abraham und Sarah überhaupt nicht mehr im Fokus. So, die sind nicht mehr im Bild, über die wird nicht gesprochen, sondern die Kamera folgt sozusagen dieser Hagar. Und das ist war für mich eine ganz wertvolle Einsicht, zu sagen, da wird die Geschichte von jemandem erzählt, die aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. So, und es geht mit ihr weiter. Die Konstante ist nicht die Gemeinschaft, die da zurückbleibt, die Mehrheitsgesellschaft ist, die irgendwie die Mächtigen verkörpert, sondern der Versuch dieser Geschichte ist zu sagen, ja, da ist eine vermeintliche Nebengeschichte, eine vermeintliche Nebenrolle und die wird aber jetzt mal für einen Moment erzählt, weil diese Geschichte ist wichtig. So, ich sag irgendwo dann an einer Stelle, das ist zwar nicht Mehrheitsgeschichte, aber es ist Menschheitsgeschichte, weil diese ausgestoßenen Menschen ganz genauso zu dieser Menschheit gehören wie die, die sozusagen zu Hause im warmen Nestchen bleiben, mit ihren Privilegien und ihrer Macht haushalten können. Aber so wie ich versuche, Bibel zu lesen und diesen Gott zu verstehen, ist die eine, die immer auch nach diesen Randgeschichten und nach den Nebenrollen schaut. Und davon ist die Bibel ja voll. Das ist dann für mich als jemanden, der als weißer Heterozismann ja durchaus Mehrheitsgesellschaft verkörpert im wahrsten Sinne, dann auch insofern heilsam, dass ich sage, oder mich immer wieder fragen kann, wo bin ich denn mal nicht im Mittelpunkt? Hm. So. Nicht, dass ich das nicht gerne bin, so, sonst würde ich manche Dinge auch nicht tun, aber mich doch immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen lassen, gerade auch von biblischen Texten zu sagen, es gibt mindestens manchmal und so vielleicht sogar noch lieber öfter Menschen, die gerade wichtiger sind und Aufmerksamkeit, die von mir auf andere gelenkt werden muss, weil die das noch nötiger haben, weil es für die teilweise auch ums Überleben geht und für mich nicht. Ich habe meine Schäfchen weitgehend im Trockenen. So, da ist dann die Frage solcher Texte an mich, wie viel kann ich davon abgeben und wie viel schaffe ich dann wirklich abzugeben?
Bam. Das Buch kann man bei dir auf der Website bestellen?
Zum Beispiel, überall, wo es Bücher gibt.
Überall.
Jetzt auch als Hörbuch, ganz neu, oder kommt jetzt, glaube ich, im Mai.
Ach, schön.
Ja.
Ich finde es super schön zu lesen und ist auch nicht so wahnsinnig dick. Ich glaube, das sind 50 Seiten ungefähr, 52 Seiten.
Gute Stunde hat man.
Das kann man sich wirklich dann mal gönnen. Ja, voll schön. Arbeitest du an was Neuem?
Irgendwas ist immer in der Schublade. Ich habe jetzt gerade meine Diss fertig gemacht. Das ist war jetzt Arbeit genug. Und dann mal gucken, genau, was sich ergibt. Aber natürlich ist immer irgendwas in der Schule.
Irgendwas ist immer.
Aber noch nichts spruchreif.
Dann werde ich das weiter verfolgen und
sehr gerne.
Dann demnächst vielleicht wieder. Sehr schön. Sebastian, das war mir ein Fest. Vielen Dank.
Ebenso.
Und dann dir auf jeden Fall, also erstmal noch Glückwunsch zur Diss. Das
danke.
Schon mal. Und genau, dann bin ich gespannt, was da demnächst noch so in der Pipe ist.
Ja.
Cool. Super. Vielen Dank Zeit und bis demnächst.
Danke dir. Bis dann.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.